Herzlich willkommen beim Völkerrechtspodcast, dem Podcast für Wissenschaft und Praxis des internationalen Rechts. Ich freue mich sehr, dass heute Frau Staatsministerin Katja Keul bei uns zu Gast ist. Frau Keul ist seit 2009 Mitglied des Bundestages und seit Dezember 2021 Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Wir wollen heute über den Krieg Russlands gegen die Ukraine und Deutschlands Rolle in diesem Konflikt sprechen. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund des Völkerrechts. Frau Keul, wie bewerten Sie angesichts des doch eindeutigen Verstoßes Russland gegen das Gewaltverbot die Kraft des Völkerrechts in der aktuellen Lage?
Ja, in der Tat ist das Vorgehen Russlands ein schwerer und eklatanter Bruch des Völkerrechts. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die internationale Gemeinschaft entschieden darauf reagiert. Und es ist ja gelungen, innerhalb der Generalversammlung mit 141 Staaten, also einer überwältigenden Mehrheit, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg als solchen zu verurteilen. Das ist beispiellos. Und auch die Sanktionen, die innerhalb der Gemeinschaft, aber auch durch die EU verhängt worden sind, zeigen eben auch nochmal, dass das Völkerrecht sich auch Geltung verschafft. Denn letztlich lebt das Recht ja davon, dass diejenigen, die sich dem Recht unterwerfen, es akzeptieren. Und das Völkerrecht bzw. dessen Bruch entfaltet damit eine immense Mobilisierungswirkung, um Russland politisch, wirtschaftlich und rechtlich Einhalt zu gebieten und innerhalb der internationalen Gemeinschaft zu isolieren. Die weltweiten heftigen Reaktionen auf diesen Angriffskrieg bestätigen ihrerseits die Normativität des völkerrechtlichen Gewaltverbots und des Verbots des Angriffskrieges, indem sie zeigen, dass die internationale Gemeinschaft derartige Rechtsbrüche unter keinen Umständen toleriert. Und bei allem anhaltenden Entsetzen über die laufende russische Aggression macht der Aufschrei des Weltgewissens gegen diese Aggression auch Mut. Putin wird die Völkerrechtsordnung nicht zerstören können.
Also Sie sagen, aufgrund der normativen Kraft vermag das Völkerrecht Geltung zu beanspruchen, trotz des eindeutigen Bruchs in dieser Situation?
Wenn der Bruch des Rechts ohne Reaktion bleiben würde, das wäre verheerend, dann hätte es keine Kraft mehr.
Ja, wir haben ja ein konkretes Instrument, das Verfahren vor dem IGH, was durch die Ukraine angestrengt wurde. Wie sehen Sie das? Also meinen Sie wirklich, dass ein Urteil des IGH in einer solchen Lage in irgendeiner Weise Kraft entfalten kann?
Ja, also auch dieses Verfahren unterstreicht die Geltungskraft des Völkerrechts. Und neben den militärischen, den politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen gegen Russland Angriffskrieg gibt es eben auch eine juristische Reaktion. Und zwar vor dem Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Nationen im Haager Friedenspalast. Und damit genau an dem Ort, an dem Streitigkeiten zwischen Staaten auch gehören. Und die bisherige Abwesenheit der russischen Seite wird es auch nicht verhindern, dass ein Urteil ergeht. Deswegen ist diese Einleitung des Verfahrens auch wichtig, weil Russland versucht ja eine völkerrechtliche Argumentationskette zu konstruieren. Und wenn dieses Urteil ergeht, wird auch dieses juristische Kartenhaus einstürzen.
Also wenn ein Urteil ergeht zugunsten der Ukraine, gehen ja alle davon aus, dass Russland die Angriffe nicht beenden wird. Ist das nicht gerade ein eindeutiger Beweis dafür, dass das Völkerrecht keine materielle, keine tatsächliche Kraft hat?
Also das sehe ich nicht. Jede einzelne dieser Maßnahmen, über die wir sprechen, wird nicht ad hoc am nächsten Tag das Vorgehen Russlands beenden. Aber alles zusammengenommen, das Verfahren vor dem IGH, die überwältigende Mehrheit in der UN-Vollversammlung, die Sanktionen, alles zusammen ist geeignet dafür zu sorgen, dass sich dieser Bruch des Völkerrechts nicht behaupten wird. Und darauf kommt es am Ende an.
Mhm. Sie haben ja auch getweetet, dass Deutschland hinter dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs steht, in der Bemühung, Putin und möglicherweise Lavrov auch durch den Internationalen Strafgerichtshof verfolgen zu lassen. Warum sehen Sie das so? Was ist vielleicht auch speziell die Kraft des Völkerstrafrechts in dieser Situation?
Also die Bekämpfung der Straflosigkeit ist für diese Bundesregierung ein wichtiges Anliegen. Und deswegen war es uns auch wichtig, dem Chefankläger zu ermöglichen, umgehend strafrechtliche Ermittlungen einleiten zu können. Und deswegen haben wir gemeinsam mit 38 anderen Vertragsstaaten des Römischen Statuts mit der sogenannten Überweisung an den Chefankläger dafür gesorgt, dass er direkt loslegen kann. Denn die Ukraine ist nicht direkt Vertragspartner des Internationalen Strafgerichtshofs. Sie hat sich aber eben schon seit 2014 ad hoc der Geltung unterworfen, was Menschenrechtsverbrechen auf ihrem Territorium betrifft. Und das ist natürlich ein wichtiger Schritt.
Ja, andere Stimmen sagen, zum Beispiel Wolfgang Ischinger, dass tatsächlich das Völkerstrafrecht in einer solchen Situation auch Friedensbemühungen hemmen könnte, also diplomatische Bemühungen ausbremsen könnte, weil eine zusätzliche Drohung gegen einzelne Personen, also Putin, Lavrov, im Raum steht. Sehen Sie das gar nicht als Gefahr?
Also es geht hier bei diesem Verfahren meines Erachtens nicht primär um Lavrov und Putin, sondern es geht darum, Menschenrechtsverbrechen auf dem Territorium der Ukraine zu verfolgen. Und wenn wir diesen Anspruch aufgeben würden, Menschenrechtsverbrechen, Kriegsverbrechen verfolgen zu wollen, dann würden wir das Völkerrecht massiv schwächen. Deswegen müssen wir diesen Anspruch aufrechterhalten und diesen Anspruch haben wir auch. Und deswegen stärken wir die entsprechenden Institutionen und auch bei uns in den nationalen Verfahren wird daran gearbeitet, die strafrechtliche Verfolgung durch den Generalbundesanwalt möglich zu machen.
Ja, ich habe nach wie vor die Frage, wie sich das zu den diplomatischen Bemühungen, die ja Frieden bewirken soll, verhält. Also gibt es da irgendwelche Verbindungspunkte zwischen diesem völkerrechtlichen Instrument und den diplomatischen Bemühungen oder steht das isoliert voneinander, ist das unabhängig zu betrachten?
Also diplomatische Bemühungen werden immer weitergehen, weil wir wollen diesen Krieg ja auch beenden, das ist das höchste Ziel. Deswegen müssen die Gesprächskanäle immer offen gehalten werden. Wir können aber auf der anderen Seite nicht Menschenrechtsverbrechen eine Garantie geben, dass wir sie unverfolgt lassen, eine Amnestie. Das ist auch Konsens in der internationalen Gemeinschaft und das ist auch die Idee des Internationalen Strafgerichtshofs. Und deswegen ist das, glaube ich, schon eine Selbstverständlichkeit, dass wir diese Strafdrohung auch aufrechterhalten und hier nicht fallen lassen.
Wie ist denn das, wie hat man sich das vorzustellen in den konkreten Friedensverhandlungen? Sie hatten ja die Kraft des Völkerrechts auch betont, dass es eine rhetorische Kraft hat. Wird das auch bemüht in diesen Verhandlungen oder ist das eigentlich nebensächlich?
Ich glaube, das ist überhaupt gar nicht auszublenden. Es ist in allen Verhandlungen, in allen Gesprächen, die laufen, steht im Vordergrund, dass dies ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Und mit jedem Schritt, sei es Gerichtsverfahren, sei es Ermittlungen, sei es Sanktionen oder Beschlüsse der internationalen Gemeinschaft, machen wir deutlich, dass wir das unter keinen Voraussetzungen akzeptieren werden. Ja? Und dass es Konsequenzen hat, die am Ende auch Russland isolieren werden und dazu führen werden, dass Putin das nicht durchhalten kann.
Wir können in einem letzten Schritt nochmal darüber sprechen, wie es sich mit möglichen Waffenlieferungen an die Ukraine durch Deutschland verhält. Stichwort Neutralitätsgebot. Es ist zurzeit, wird ja diskutiert von einigen VölkerrechtlerInnen, ob mögliche Waffenlieferungen gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen. Wie sehen Sie das?
Also die Waffenlieferungen sind in dieser Situation ganz klar legitimiert. Wir haben einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg und es ist das Recht der Ukraine, sich zu verteidigen und auch unser Recht, ihr bei der Verteidigung zu helfen. Und das ist durch die UN-Charta gedeckt, das ist aber auch durch die Grundsätze der Bundesregierung bei Waffenlieferungen gedeckt und ist auch völkerrechtskonform. Und diese Rechtsansicht wird auch international breit geteilt, vor allen Dingen auch vom Internationalen Roten Kreuz. Und ich will auch noch mal an dieser Stelle sagen, dass das kein Positionswechsel ist, sondern im Gegenteil die konsequente Fortsetzung einer Position. Denn wir haben immer gesagt, wir versuchen auf allen diplomatischen Mitteln, auf allen Gesprächskanälen eine gewalttätige Eskalation zu verhindern. Um diese nicht zu schwächen, werden keine Waffen geliefert. Aber wenn die Situation eintreten sollte, wenn tatsächlich dieser Angriff, der dann ja auch erfolgt ist, stattfindet, dann haben wir eine andere Lage und dann haben wir eine andere Entscheidungsgrundlage. Aber am Ende ist es eine konsequente Position.
Zum Abschluss noch die Frage, sehr offen gestellt. Was würden Sie sich wünschen vom Völkerrecht für die Zukunft in einer solchen Lage als Instrument, um vielleicht tatsächlich noch besser, noch effektiver Friedensverhandlungen vorantreiben zu können? Gibt es da irgendeine Art von Instrument? Sie meinen, das würde helfen in so einer Lage?
Also ich würde mir zunächst mal wünschen, dass wir die Instrumente, die wir haben, als internationale Gemeinschaft noch weiter nach vorne bringen und stärken. Ich würde mir wünschen, dass alle den Internationalen Strafgerichtshof akzeptieren und auch entsprechend ratifizieren. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir mit unserem nationalen Verfahren, die wir zur Durchsetzung des Weltrechtsprinzips in Deutschland voranbringen, auch effektiv Kriegsverbrecher auf aller Welt, dass wir ihnen vorführen können, dass sie nicht straflos bleiben und dass Kriegsverbrechen wo auch immer verfolgt werden.
Wunderbar. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und wünsche noch alles Gute.
Ja, gerne.
Der Völkerrechtspodcast ist ein Projekt des Völkerrechtsblogs und wird von Philipp Eschenhagen, Isabel Lischewski, Sophie Schubert und Erik Thorfeld produziert. Technische Unterstützung leistet Anna-Sophia Tiedecke.